Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das immer hat, sondern etwas. Paradoxale Figur hat. Also es ist etwas, das von einem Individuum gesprochen ist, aber zugleich ist etwas, wird in ihm etwas Übernationales, Überpersönliches, etwas Allgemeinmenschliches transportiert. Also ich nenne das im Band manchmal Europäizität des deutschen Denkens. Also das deutsche Denken ist nicht, muss nicht erst nach Europa geführt werden, sondern deutsches Denken ist schon per se, definitorisch gewissermaßen, europäische Denken. Die Europäizität ist im deutschen Denken inhärent. Dazu könnte man verschiedene deutsche Denker aufrufen, die das genauso sehen. Also der markanteste ist natürlich Nietzsche, ja? Der seine deutschen Mitkollegen und Mitdenker immer kritisiert und sagt, merkt ihr nicht, ihr müsst aus diesem nationalen Teig heraus, wir sind als Deutsche angewiesen und aufgefordert, uns selber zu transzendieren. Bei Nietzsche kommt das zu dieser etwas irritierenden Bemerkung, gut deutsch sein heißt, dass wir uns entdeutschen. Ja? Das ist also eine ziemlich kräftige Formulierung, die man leicht missverstehen könnte. Aber er meint einfach dass wirkliches Denken, also wirkliche Denkfreiheit, wirkliches Denken darin besteht, dass man nicht einen empirischen Grund aus der Nähe heraus aufruft und sagt, Wir sind hier und leben in dieser Landschaft. Wir gehören diesem Volk an. Wir gehören zu dieser Ethnie. Und deshalb ist unser Denken auf das beschränkt. Sondern für ihn ist das Denken deshalb so interessant. Und das ist eben von Deutschen zum allerersten Mal auch gesagt worden so oft, dass wir im Denken etwas Allgemeinmenschliches bezeichnen oder auf etwas Allgemeinmenschliches hin orientiert sind. Das liegt in der deutschen Geschichte. Man kann also drei markante Punkte finden, die in der deutschen Geschichte dafür verantwortlich sind, dass dieses deutsche Denken sich so darstellt. Einmal, dass wir keinen seit dem Mittelalter keinen konzentrierten, zentralisierten Nationalstaat hatten, dass wir immer einer Reichsidee praktisch unterlegt sind, dass wir seit Friedrich II., also seit dem Kaiser Friedrich II. Aus dem 12. Jahrhundert, dass wir dort eine Disposition mitbekommen haben, die also immer eine übernationale, überstädtische, eine über jeweilige Polis hinausreichende Dimension hat. Also diese Reichsidee ist einer der Gründe, warum deutsches Denken gewissermaßen per se etwas Übernationales ist. Der zweite Punkt ist, dass diese Disposition dann ganz stark fundiert worden ist durch die deutsche Klassik, also durch Herthers Humanitätsdenken, durch Goethe, durch Schiller, durch Wieland, durch Kant natürlich und durch den deutschen Idealismus. Das dritte, nicht zu vergessen, ist das jüdische Element im Deutschen. Es gibt eine schöne Bemerkung von Friedrich Nietzsche an seine Mutter mal, zieht nur vom deutschen Denken das Jüdische, aber was bleibt denn dann noch übrig, sagt er, für Europa? Nichts. Also ein Gedanke, der auch bei, so eine ähnliche Bemerkung finden Sie auch bei Klaus Mann im Tagebuch, der schreibt, wir sollten doch darauf achten, dass uns das Jüdische, nämlich unser eigentliches europäisches Element im Denken, nicht verloren geht. Ja? Also diese drei Elemente sind gewissermaßen für die in Deutschland dafür gewissermaßen verantwortlich zu machen, dass wir die Denkfreiheit, dass wir das deutsche Denken gewissermaßen, dass es erlaubt sein darf oder erlaubt sein muss, dieses deutsche Denken als etwas vom Grund her, von allen Anfang her als übernationales, als ein synthetisches, als ein transzendierendes Denken ansehen können. Ja? Wir sind also als Deutsche weit ab von solchen Festlegungen etwa anderer Nationalitäten oder anderer Sprachformen, die zum Beispiel sagen, die Polen sagen das, wir sind der Christus der Nationen. Oder wir sind die Grande Nation, sagt die Franzosen. Oder wir sind ein Commonwealth. Oder wir sind ein Reich der Mitte. Ja? Also all diese Denkformen, die eine bestimmte geografische und eine bestimmte enge territoriale oder ethnische Beziehung haben, das ist dem deutschen Denken völlig fremd. Ja? Wir sind all das nicht, sondern wir sind gewissermaßen, das hat Kanzler schön gesagt, wir sind zur Weltbürgerlichkeit aufgerufen. Und das ist die Botschaft, die seit Kant und dem deutschen Idealismus und seit der deutschen Klassik in die Weltkultur hineingeht. Wir müssen uns dieses Kosmopolitismus, und der verbunden ist mit strengster Individualität, dessen müssen wir uns immer versichern. Diese Paradoxie ist natürlich schwer, oder die kann man auch missbrauchen, oder die kann man auch verfehlen, diese Paradoxie, indem man einfach das Einfachere wählt. Das sagt, lasst uns das eine machen. Zusammen geht das nicht, oder es ist anstrengend, oder das ist nicht, ist gerade nicht in oder sowas. Nee, das ist das Problem für die Sprachkultur und da sollen Philosophen, Literaten, auch Naturwissenschaftler mitarbeiten, dass wir diesen Sprachduktus, dass wir dieses Sprachspiel des Deutschen, dieses deutsche Denken, diese Denkfreiheit, ja, dass wir die praktisch zum zentralen, auch pädagogischen Auftrag für uns selber nehmen und in der gegenwärtigen Welt, in der es immer zunehmenderweise auf Nationalitätseinschränkungen immer mehr anzukommen scheint, dass wir diesen Nationalitätenwahn, diese nationalen Derwische, die überall auftauchen, dass wir das versuchen, für uns selber jedenfalls, für unsere eigene Hygiene, für unsere eigene Denkhygiene gewissermaßen zu vermeiden. Mehr können wir nicht machen. Wir können nur für uns, für unser Denken können wir uns nur verantwortlich fühlen. Und das müssen wir auch dann präsentieren. Wir sind nicht verantwortlich für das Denken anderer, sondern wir sind nur verantwortlich für das Denken, was wir selber gewissermaßen exekutieren. Ja.
Das geriet natürlich dann mit der politischen Entwicklung des Deutschen Reiches, vor allem nach der Reichsgründung von 1871, mehrfach in Konflikte und Auseinandersetzungen, hat Höhen und Tiefen erlebt, dieses Herangehen.
Ja klar, weil ganz einfach, weil die deutsche Reichsgründung 71, das war ja keine Reichsgründung im Sinne, wie man das Reich sich hat vorher vorstellen müssen. Das war ja eine kleindeutsche Lösung. Das preußisch-deutsche Kaiserreich war kein Reich in dem Sinne, wie man die Reichsidee vorher verstanden hat. Das ist also, das hat schon der Dichter Friedrich Hebbel moniert, als er sagte, die alte Krankheit von uns Deutschen, hier Gebeline. Also dort sind die Leute, die Städtigkeit protegieren, und dort sind die Leute, die das Imperiale stark machen. Beide kommen nicht zusammen. Ja? Und das ist im Deutschen Kaiserreich 1871 auch nicht zusammengekommen. Österreich blieb draußen, ja? Sogar gewollt. Bismarck wollte das nicht. Ja? Also Bismarcks Reich ist gewissermaßen eine Reichsimitation schon gewesen. Ja? Und dass darauf der Nationalismus sich dort entfalten konnte, jeder Nationalismus ist eine reichsfremde Angelegenheit. Ja? Das war ganz, ganz natürlich. Ja? Und vom Dritten Reich gar nicht zu reden. Ja? Also dieser Gedanke, der ist gewissermaßen im 19. Jahrhundert mit dieser politischen und mit dieser historischen Entwicklung in der europäischen Welt gegangen. Nicht verloren gegangen, er ist nur politisch nicht durchgesetzt worden. Er ist immer geistig bei allen großen Denkern der Zeit. Also denken Sie an Thomas Mann, denken Sie an die jüdischen Denker der Zeit. Also das ist nicht etwa blamiert gewesen, diese Gedanke, sondern der ist nur mit Gewalt wurden diese Leute, die das gedrängt. Ja? Und im Buch bringe ich jetzt, konzentriere ich mich nicht auf nicht, die das, von dem man das, von denen das, von dem man das als selbstverständlich, konzentriere mich auf Leute, wo man überrascht ist, dass die denken, dass die genau dieses europäische Denken im deutschen Denken sehen, also etwa natürlich, aber etwa ein Mann wie Karl Rosenkranz oder Ernst Jünger oder Hugo Fischer, Max Brahn oder dann von der Neueren etwa der Dichter Heimer Müller und also und Nietzsche natürlich. Also das sind alles Autoren, die auf ihre Weise mit dazu beitragen, diesen verhängnisvollen Gedanken, dass man von der Nationalität muss, weil, wie das mal Grillparzer gesagt hat, weil der Weg, dieser verhängnisvolle Weg, Humanität der Aufklärung über die Nationalität, wohin führt er? Zur Bestialität, sagt. Und an diesen Schnittpunkt muss man denkerisch eingreifen. Ja? Und viele der hier aufgerufenen Autoren haben genau sich Frage versichert und wollten genau diesen Irrweg des Nationalen aufheben und überwinden helfen. Ja?
Wir haben vorhin diskutiert in einem anderen Kreis, erstaunliche Einsicht, die dort eine Rolle spielt. Es ist wahrscheinlich im zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder bei konservativen Denkern stärker aufgehoben als Maxime, als bei anderen konkurrierenden Denkarten.
Das liegt wahrscheinlich daran, weil der konservative Denktyp, dem geht es nicht um Zeitgebundenheit, sondern dem geht es darum, dem geht es um was Ewiges gewissermaßen, um das, was immer gilt. Ja? Und deshalb ist ein Konservativ mit solchen Nationalismen in Ethnozentrien, Denken ganz unzufrieden. Also für den ist all das, was die Dimension des allgemein Menschlichen verdeckt, mag das gegenwärtige Ideologie, Moden sein, das ist dem alles, das ist dem konservativen Denker suspekt. Ja? Er sucht das, was immer gilt letztlich. Und deshalb sind solche Leute, die hier auch eine Rolle spielen, wie sein philosophischer Freund Hugo Fischer, auch ein Leipziger Philosoph, das sind Leute, die dieses konservative, produktive Denken ihr Leben lang versucht haben zu aktivieren und mit immer neuen Gestalt dieser Dimension heraus schon in den 30er, Anfang der 30er Jahre aus einer Leipziger Perspektive heraus eine Art Europa-Philosophie. Er hat in einem Aufsatz, den er geschrieben hat, zu Ehren von tschechischen Staatspräsident Masaryk, gab es eine Festschrift, hat einen großen Beitrag geschrieben, europäische Denken im Deutschen, und hat dort den schönen Satz gesagt, Europa, eine Art konkretes A priori, das ist die Basis, von dem wir aus. Also das hat er 1930 geschrieben, ja? Also eine europaphilosophische Bemerkung, die seinesgleichen sucht. Vielleicht noch am ehesten wäre die Tegeler Gazette zur selben Zeit ungefähr zu finden gewesen, der auch in dieser Zeit sagt, dass wir sowas wie ein europäisches Nationaldenken, Nationalbewusstsein entwickeln, rauskommen aus dieser Verengung der vielen, vielen Nationen in Europa. Also dieser Hugo Fischer ist ein Beispiel für die Lebendigkeit und für das experimentelle Denken, was gerade bei Konservativen, wenn man so will, antipolitischen Denkern findet. Also die also in ihrem Denken, deshalb, ich nenne sie deshalb antipolitisch, weil sie den Kreis immer überschreiten. Weil sie nicht damit zufrieden sind, was der Polis da jeweils nun gerade gut tun sollte, sondern sie wollen immer die Polis überschreiten zu etwas übergreifend Gültigen, ja? Zu etwas, was auch andere Nationen, andere Völker annehmen können. Ja? Ein Gedanke, der ist also gerade in diesem Denktypus, die ich auch die nenne, ganz verbreitet, und das ist eigentlich da, das war für mich da eben auch mal diesen Aspekt, diesen relativ vergessenen Aspekt, der in den politischen Ideologien vergessen worden ist. Also Linke, Rechte, die kümmern sich immer um Randprobleme, um diese denkfreiheitliche Zentralarbeit und Zentralaufgabe.
Müsste man das dann unter dem 21. Jahrhundert auf sozusagen ein weltweit Denken, ein Planetarjünger sagen,
ja,
ausweiten?
Jünger, der scheut sich nicht, das nicht, weil er kein Staatsangestellter war und niemals ein Universitätsprofessor war, darf er sowas sagen. Für den war im Denken immer die planetarische wichtig. Also ich erinnere Sie an den Eintrag, den er in sein Tagebuch am Tag, als die Mauer fiel. Am 10. November schreibt er in sein Tagebuch, dass er fällt, das ist nicht sonderlich aufregend. Daran habe ich immer vermutet. Ich habe niemals dabei gehofft auf ein nationales Erwachen. Das war nicht meine Idee. Sondern ich dachte immer dabei an ein wenn das passiert, an ein Einschmelzen im Sinne eines planetarischen Denkens. Das hat er am Tag nach der Mauer geschrieben. Ne? Also hier ist nicht ein Jubelschrei des Nationalen, wir sind wieder Deutsche, sondern jetzt ist der Zeitpunkt da, wo Grenzen überhaupt fallen können und wo wir uns der planetarischen Verantwortung als Menschen bewusst sein sollten. Ne? Also diese planetarische Dimension, nicht erst in dieser Zeit, sondern die ist ja schon in seinen Büchern über den Arbeiter 1930 zu finden. Ne? Also deshalb meine ich, diese konservative Denkhaltung, die immer größere Dimensionen als nur politische Dimensionen im Auge hat und die man, ich würde es nennen, ich würde die eben eine Anti, die einen antipolitischen Aspekt, das ist etwas, was im allgemeinen Bewusstsein eben zu kurz kommt, ja. Man denkt immer, die Deutschen, das seien sowas wie Beamte, das sind Krämerseelen, die dicke, langweilige Bücher schreiben, die imstande sind, die ohne Ironie sind. All das ist genau das Gegenteil, ist der Fall. Ja? Das ist eines der Hauptmomente am deutschen Denken, hat schon Thomas Mann gesagt. Ja? Sie kennen die Geschichte aus Lotte in Weimar, wo Goethe Lotte belehrt. Was ist denn deutsches Denken? Das ist ganz einfach. Deutsches Denken ist, alles. Wir Schreiber schreiben immer, wir können gar nicht anders als mit einem Zusatz von Ironie, das heißt von Nihilismus zu schreiben. Ja, ohne ist kein Denken genießbar. Ohne diesen Zusatz von Nihilismus, von Ironie, sagt, ist jedes Geschriebene ungenießbar. Ja? Und deshalb ist deutsches Denken auch ein hochironisches Denken. Also Thomas Mann ist nun mal als ein markanter Denker des Deutschen. Das ist ja der ironische Autor par excellence. Ja? Darf man nicht vergessen. Also etwas, was man im Feuilleton oder im Allgemeinen über Deutschland nachdenkt, völlig vergisst. Also ich erinnere Sie an ein Buch, was gerade erschienen ist, von da wird das deutsche Denken als eine Art Provinzdenken angesehen. Also ein provinzielles Denken, das nur die Landschaft kennt, in der Denker bewegt, also so wie das Adolf Bartel vielleicht mal geschrieben hat, ja? die wieder deutschen Stämme. Aber das hat mit dem wirklichen deutschen Denken nicht die Schule. Ja? Das ist wirklich komisch, dass sowas sich durchhält.
Ja, bei wem würden Sie heute bei den zeitgenössischen Philosophen vermuten, dass diese Dimension angezielt wird? Wen muss man lesen?
Also der das genau versteht, das ist Sloterdijk. Ja? Das ist klar. Ja? Oder Brutto Strauß. Oder der Frankfurter Autor, mir jetzt nicht einfällt.
Habermas?
Nee, ein Autor, Schriftsteller. Ein katholischer Schriftsteller. Ja. Bitte?
Mosebach?
Genau, Mosebach, ja. Der das in einem Interview neulich auch mal so, genau so gesagt, dass wir als Deutsche gewissermaßen froh sein können, dass wir durch die deutsche Tradition des Idee frei sind von diesen bornierten Nationalismen, die uns in Europa jetzt sich bemerkbar machen. Ja? Und wir sollten die schon, da wir Deutsche zufälligerweise jetzt mal eine Art maßgebliche Funktion haben in dieser Region, dass wir das nicht verspielen, ne? Nicht wieder als Bescheiden oder als falsche Dämlichkeit diese Chance vergeben. Ja,
ja, vielleicht kurz ein Schwenk am Ende. Es gibt ein sehr schönes letztes Kapitel im Buch. Stemditscher, schreiben Sie über Ihre eigenen Erlebnisse in der Philosophie der untergehenden DDR, nämlich in den 10 Jahren, in den 80er Jahren, als Sie bei Reclam im Philosophielektorat waren und die erstaunliche Einsicht, die ich daraus gefunden habe, dass man das allgemeine Bild damit korrigieren kann, dass gewissermaßen in einer niedererstarrenden Gesellschaft, als diese ja heute auch gern auch so geschildert wird, wahrscheinlich Denkfreiheit viel größer war, als man das jemals vermuten würde, nachträglich.
Jedenfalls, das ist das Entscheidende. Also sie war, ich nenne dieses Kapitel im Freihafen der Philosophie. Das heißt, meine Tätigkeit als Herausgeber, zumal Leipzig, der Band ist jetzt auch gerade erschienen über Reclam Leipzig, der zeigt, dass die Dimensionen in der gesellschaftlichen Ebene dieses Staates, die noch ganz unbedacht, wir wissen alles, was in der politischen Machtebene alles passiert und alles, was da schiefgegangen ist, aber die Ebene, die, also unsere Lebensebene, die ist noch nicht in der gegenwärtigen Analysen. Und da schien mir das nützlich zu sagen, diese 10 Jahre, die ich als Editor bei Reclam Leipzig namentlich gearbeitet habe, wirklich Zeiten, wo ich gelernt habe, auch durch Menschen, was Denkfreiheit ist. Und deshalb nenne ich meine ganze, die deshalb, das passt, die Metapher passt deshalb so gut, weil nachdem der Hafen gewissermaßen eingenommen worden ist und zerstört wird, da kommt ein Ruf zum Tragen, den wir dem Nietzsche verdanken. Nietzsche, auf die Schiffe, ihr Philosoph. Das war gewissermaßen das letzte Wort des Buches. Das heißt, von dort aus können wir endlich ins Freie, können wir endlich auf Landschaften hinübergehen, die uns, also in die geistigen Landschaften, die uns letztlich immer bewegen. Deshalb passte das jetzt mit dem, als Epilog des Ganzen ganz gut hinein. Ne?
Ja, meine Damen und Herren, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Nichtsdestotrotz, ich glaube, 2 oder 3 Minuten haben wir aus dem Publikum. Eine Bemerkung, eine Frage, Stimmung, Ablehnung, Protest, alles ist möglich. Wir sind im Denken frei.
Denkfreiheit ist ein oberer Wert. Ja.
Den Begriff der Denkfreiheit Perspektiven sehen. Die Freiheit zu denken und die Freiheit vom Denken. In dem Moment, ja klar. Wobei denkfrei heißt nicht Unbedingtlosigkeit im Sinne von dämlich. Es kann auch verstanden werden, in was sozusagen darüber vorhin gesprochen hat, intuitiv gesehen wird, muss man nicht mehr durchdacht werden. Also das nur als eine Perspektive, wie man Denkfreiheit auch verstehen kann.
Der Titel ist auch deshalb genommen worden, weil der Auftakt ist eben Kant. Ja? Und verdanken wir ja diesen Begriff Denkfreiheit und diesen Einfall, dass auf das Selberdenken ankäme in der Philosophie oder nicht nur in der Kultur, kommt es auf das Selber- und Selberdenken. Das heißt, Denken ohne Leitung eines anderen. Ja? Das ist ja die mit der Aufklärung gewesen. Und damit fängt das Buch an. Und deshalb passte der Artikel Denkfreiheit an. Das ist natürlich nicht nur eine Erfindung Kants gewesen. Das beruht auch etwa auf dem Werk von Spinoza, der in seinem politisch-theologischen Traktat geschrieben hat, in einem freien Staat muss es erlaubt sein, dass jeder denken kann, was er will, und jeder sagen kann, was er denkt. Also dieser Fall ist also mit der Aufklärung verbunden und wird durch Kant nochmal methodisch zentral gemacht, und deshalb ist das der Auftakt für das Buch gewesen. Ja.
Jetzt sind wir vom Schluss zum Auftakt gekommen, aber die Zeit ist abgelaufen. Zu sagen, herzlichen Dank, dass Sie so aufmerksame Zuhörer waren. Wer ein paar Worte mit dem Autor weiter wechseln möchte oder in das Buch hineinschauen möchte, meinetwegen das Buch auch kaufen möchte, hier am Stand Gustav 206, das ist diagonal 20 Meter, einmal links um die Ecke, da sind wir noch in der nächsten halben Stunde. Ansonsten wünsche ich Ihnen der Messetag ist fast zu Ende, dann ein schönes Wochenende wünschen, aber wie ich Sie hier sitzen sehe, denke ich, Sie sind morgen früh alle wieder da und dann sehen
wir. Vielen Dank auch. Ja, danke.
Kommt Freude auf. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich staune immer wieder, wie viel dann doch noch da sind, so am Ende des Messetags. Kann man sitzen. Mein Name ist Markus Dobler. Ich bin von Hause aus Schweizer, also mit Migrationshintergrund. Und ich rede heute als Inhaber von Dr. Doblo Optimierung über das Thema Konflikt. Konflikte begleiten uns ja ein Leben lang, im Moment an, in dem wir mit Menschen zu tun haben. Konflikte, Konflikte gelten, meine Damen und Herren, und ungelöste Konflikte rauben in der Regel Schlaf. Und manchmal eskalieren sie auch. Das zieht dann aus. Ich gucke mal, ob wir hier so eine Art Ton haben. Ansonsten würde ich jetzt hier mal ein bisschen... Haben wir? Super. Und stecken wir das einfach da rein. So. Besser. Manchmal eskalieren Konflikte auch. Ja, der schmeißt immer so kleine Kügelchen, Wattebäuschen, ja, alles geschossen. Die kosten deswegen, einer jetzt in den Knast geht und der andere ist natürlich arbeitsunfähig, ne, das heißt mal zwei Ausfälle. Was wir heute machen, meine Damen und Herren, in der kurzen 20 Minuten ist, wir klären ein bisschen die Begriffe, was ist Konflikt eigentlich, wir gucken uns die an und wir gehen ganz, ganz klein wenig in Lösungsansätze. Wer von Ihnen ist eigentlich Führungskraft? Mal Hand hoch. Ja, doch eine Menge. Ich leider auch. Was wir heute nicht erreichen, ist so eine umfassende Abhandlung von Konflikten, ein ganzes Psychologie-Thema zum Thema Konflikte. Das werden wir nicht hinkriegen. Aber wir gucken uns mal kurz an, was überhaupt ein Konflikt ist. Konflikt ist... Kompos heißt letztlich nichts anderes als Zusammenstoß, Kampf. Die Frage im Konflikt treten immer dann auf, wenn zwei Parteien aufeinander und keine Möglichkeit haben, sich aus dem Weg zu gehen. Von dem Moment haben sie die Möglichkeit überhaupt eines Konfliktes. Wenn die Parteien sich gar nicht groß treffen, wird es ganz schwierig mit Konflikt. Aber häufig hat man im bezogenen Kontext, ja, kommen Sie rein, können Sie noch irgendwo, hier sind auch noch Plätze. So, in so einem arbeitsbezogenen Kontext, meine Damen und Herren, gibt es ganz häufig Konflikte. Das heißt, woher das kommt, das gucken wir uns mal kurz an. Erstmal kann man sagen, es ist eine Störung einer intersozialen Aktion. Und dann die große Frage, woher kommen diese Konflikte? Sind wir bei Nummer 2, bei der Ursachenbetrachtung? Und es gibt viele einleuchtete Theorien, Rosenberg, Cohen etc., das wollen wir gar nicht angucken. Ganz einfacher Mensch, ich habe gesagt, ein Konflikt beginnt eigentlich...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.